Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk 1820 am Mittwoch. Mein Name ist Benjamin Golme. Als in den 90er Jahren die deutsche Mark und der österreichische Schilling begraben wurden, haben die Politiker das ganz alleine entschieden. Weder die Deutschen noch die Österreicher konnten über ihre eigene Währung abstimmen. Geschichte wiederholt sich auch in diesen Tagen auf europäischer Ebene. Der digitale Euro wird weiter vorangetrieben und jetzt hat er eine wichtige Hürde genommen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung im EU-Parlament hat eine Einigung gefunden. Er macht damit den Weg frei für ein Pilotprojekt im kommenden Jahr und dann eine mögliche Einführung im Jahr 2029. Das gilt zunächst mal, wenn das EU-Parlament keinen Einspruch einlegt, als Verhandlungsposition mit dem Europäischen Rat und der EU-Kommission. Kritiker befürchten ja, dass der digitale Euro der Beginn von programmierbarem Geld, totaler Überwachung oder auch CO2-Konten ist. Das ist heute noch nicht klar, aber eines verspreche ich Ihnen. Sie werden sicherlich nicht darüber abstimmen dürfen. Also der digitale Euro soll wohl 2029 kommen. Wir beginnen unsere Sendung heute aber in einem Land, das davon nicht direkt betroffen sein wird, denn wir starten heute in England. Der Sommer in London gilt ja als kühl und regnerisch. Dieses Klischee wird heute allerdings überhaupt nicht erfüllt. 34 Grad und Sonnenschein, bestes Wetter für ein Bad in der Themse oder einen Besuch im Freibad. Aber es gibt auch Menschen, die bevorzugen klimatisierte Konferenzräume und diskutieren dort über konservative Politik. Dazu gehören prominente Vertreter wie Nigel Farage oder Constantine Kisin und auch unser Kollege Colin McMahon. Denn der ist vor Ort bei der ARC-Konferenz. Das steht für Alliance for Responsible Citizenship und wurde vom kanadischen Psychologieprofessor Jordan Peterson ins Leben gerufen. Peterson gilt ja für einige Konservative als Kultfigur. Rund 4000 Teilnehmer aus aller Welt sind nach London gekommen und wir schalten rüber zu Colin. Schönen guten Abend.
Grüß dich, Benny. Grüße aus dem heißen London.
Du bist ja regelmäßig für uns auf internationalen Konferenzen unterwegs, sei es jetzt mal die CPEC oder die ARC. Welche Bedeutung hat dieses Treffen in London für die weltweite konservative Bewegung?
Ja, die ARC wurde von Jordan Peterson 2023 gegründet, als es sehr, sehr traurig um die konservative Bewegung stand. Joe Biden war damals noch im Weißen Haus, wir erinnern uns. Und Peterson wollte ein Forum schaffen, links wie rechts verbinden und alle Leute guten Mutes zusammenholen, die sich eben für verantwortungsvolles Bürgertum einsetzen wollen. Wirklich eine eher wertebasierte als politische Konferenz. Und das ist jetzt in der vierten Instanz hier wirklich sehr, sehr groß geworden. Es sind ungefähr 4500 Teilnehmer. Es ist eine sehr teure Konferenz. Die Karten kosten 1500 Pfund. Zum Glück nicht für die Presse, aber die Leute, neben denen wir sitzen, sind alles sind keine armen Leute, sind viele Geschäftsleute da, nicht nur Politiker und Journalisten, sondern wirklich auch einfach Geschäftsleute, die sich für die Welt und für ihre Gesellschaft einsetzen wollen. Und London ist ja ein beliebtes Ziel bei Amerikanern natürlich, einfach weil sie die Sprache können. Nächsten Monat wird hier die CPAC UK unter der Leitung von Liz Truss, der ehemaligen Premierministerin, stattfinden. Also London ist für Amerikaner auch ein beliebtes Reiseziel und deshalb kommen die auch gerne hierher.
Wenn ich an Konservatismus denke, denke ich mal an Diskussionen über die Schöpfung oder traditionelle Werte, auch Identität von Nationen. Was wird auf der ARC diskutiert?
Ja, tatsächlich geht es wirklich in diese Richtung. Jordan Peterson ist ja auch ein Christ, ein zweifelnder, kämpfender Christ, aber er beschäftigt sich stark mit der Bibel und hat auch ein Buch drüber geschrieben. Und das spiegelt sich hier in der Konferenz. Es ist also weniger Tagespolitik, sondern hier geht es wirklich um existenzielle und philosophische Fragen. Da geht es um im Prinzip die Neubegründung des Westens. Man sagt, dass nach 50 Jahren der Dekonstruktion nach Michel Foucault und den französischen Dekonstruktivisten ist jetzt wieder die Zeit der Rekonstruktion angebrochen. Also wir müssen jetzt anfangen, unsere Gesellschaft wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und einzeln wieder aufzubauen durch wertebasiertes Denken und eine ganz starke Betonung auf das Christentum.
Das klingt aber im schlimmsten Fall gut und blumig. Wie konkret wird das dann?
Ja, es gibt natürlich sehr konkrete Themen, wir wissen das alles. Das hat sich ein wenig auch ausgedehnt. Es sind nicht nur die Themen von Gender und Massenmigration hier und Klimawahn, sondern es geht auch ganz stark um Kinderschutz vor sozusagen digitalen Bedrohungen, vor Transgender-Agenda-Bedrohung, die Wiederherstellung der traditionellen Familie wird hier ganz groß geschrieben und dann natürlich auch so Themen wie KI, Unterwanderung der KI durch die Woke Agenda, die Gefahren von Digital ID in England auch ganz groß geschrieben. Also hier geht es wirklich auch um aktuelle wertebasierte Themen und die werden sehr rege diskutiert.
Ist das etwas, was die Gesellschaft leisten soll, was Politiker leisten sollen oder geht es darum, dass der Einzelne das auch für sich leistet?
Naja, hier sind wirklich auch Leute, die Vorkämpfer sind in diesem Bereich. Es hat zum Beispiel die Dame gesprochen, die im Prinzip die Tavistock Klinik, diese Gender Klinik in England, mit einem intensiven 4 Jahre währenden Bericht Untersuchungen hat auffliegen lassen, bis es dann über 1000 Klagen wegen Kindesmisshandlung gegen diese Klinik gab und die Genderpolitik in Vereinigten Königreich grundsätzlich sich ändern musste. Das ist eine Entwicklung, die auf die lässt sich in Deutschland zum Beispiel noch warten. Also sind hier wirklich Leute, die konkret dazu beigetragen haben, Vorkämpfer und Vorkämpferinnen auf diesem Feld und das ist schon inspirierend zu sehen.
Es gab vor ein paar Monaten so eine Konferenz, da war auch Lars Klingbeil, deswegen ist das bekannt geworden. Da hieß es dann, die internationale Rechte ist so gut organisiert, jetzt muss ich auch die internationale Linke organisieren. Die Konservativen sagen eigentlich, dass es genau andersrum ist. Die Linke ist international organisiert und da will man jetzt gleich ziehen. Wie würdest du das sagen? Gibt es eine konservative weltweite Bewegung?
Das kann man schon jetzt sagen. Also als die ARC vor 4 Jahren begründet war, war Peterson damit fast allein auf weiter Flur. Jetzt war ich letzte Woche bei der Michael Schellenberger Meinungsfreiheitskonferenz und nächsten Monat ist wie gesagt die CPAC auch in London. Und das ist wichtig, ein weltweites Netzwerk von Konservativen zu spannen. Also man geht hier wirklich von einem Gespräch ins nächste. Man läuft Prominenten über den Weg oder auch völlig Unbekannten und tauscht dann mit denen Visitenkarten aus, weil sich herausstellt, dass die auch unglaublich interessante Leute sind. Also dass so eine Art Vernetzung ist unglaublich wichtig. Es sind die deutschen alternativen und konservativen Medien sind hier auch stark vertreten. Apollo News ist da, Junge Freiheit ist da, unser Kollege Jan Kaon ist da, die BZ ist da. Und Philipp Plickert von der FAZ habe ich gesprochen. Also man merkt, dass hier ein großes Interesse ist, sich zu vernetzen und das funktioniert hier sehr, sehr gut.
Wenn wir jetzt mal konservative Politiker nehmen, also Donald Trump, Giorgia Meloni oder auch Friedrich Merz, der ja auch als konservativer Politiker gilt, wie werden die dort besprochen? Welche Rolle spielen die da?
Gar keine. Also Friedrich Merz habe ich kein einziges Mal erwähnt gehört, Giorgio Meloni auch nicht. Donald Trump ist natürlich allgegenwärtig das Thema, aber der Energieminister von Trump, Chris Wright, der hat speziell Deutschland, ohne Merz zu erwähnen, angesprochen in Bezug auf die katastrophale Energiepolitik. Also er sagt, dass die ganze Welt begriffen hat, dass diese Energiewende nicht funktioniert, nur zur wirtschaftlichen Katastrophe und zur Deindustrialisierung führt. Die einzigen Länder, die das nicht begriffen haben, sind UK, Deutschland und Kalifornien. Und auch dort spricht er zum Beispiel mit der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ihm versprochen hat, 30 Gigawatt an Erdgas Kraftwerken wieder aufzubauen. Und Chris Wright sagt, dass die Engländer, wenn sie auf ihn gehört hätten vor 10 Jahren, als er das Liz Truss empfohlen hat, wieder Nordseeöl anzuzapfen und zu fracken und Erdgas zu gewinnen, dann wäre England wahrscheinlich wirtschaftlich doppelt so stark nach 10 Jahren wie heute. Dann würde es so Probleme wie die Verarmung der Bevölkerung, wie die horrenden Mietpreise, Immobilienpreise und den Niedergang der Wirtschaft gar nicht geben, sondern dann hätten wir Energie in Hülle und Fülle. So blickt man auf Deutschland, man wartet einfach darauf, dass die Deutschen wieder zur Vernunft kommen.
Vor einem Jahr gab es einen echten Hoffnungsträger, das war Donald Trump. Der ist mittlerweile aber auch immer wieder in der Kritik, vor allem für die Außen- und Kriegspolitik. Wie wird der denn jetzt gerade betrachtet?
Ja, es gab heute eine sehr interessante Diskussion zwischen dem Trump-Terrorberater Sebastian Gorka und Michael Gove, ein konservativer, aber eher linker englischer Politiker, und die pro-israelische Anwältin Natascha Hausdorff, wobei Gorka und Hausdorff sozusagen die pro-Trump-Seite dargestellt haben und Gove und ein kanadischer ehemaliger Ministerpräsident die Trump-kritische Seite dargestellt hat. Und da durfte das Publikum abstimmen am Anfang und am Ende, ob es, da ging es um die sogenannte regelbasierte Ordnung, ob Trump die jetzt zerstört habe, ob man die bräuchte, ob man die wiederherstellen muss, ob die einfach unwiederbringbar kaputt ist oder ob es eine Chance gibt, die zu retten. Nach dieser langen Diskussion hat im Prinzip die Seite von Sebastian Gorka und Natascha Hausdorff in den Umfragen beim Publikum gewonnen. Die sagen, entweder diese regelbasierte Ordnung ist völlig unrettbar oder sie ist in tiefen Teilen korrumpiert und muss grundlegend reformiert werden. Also da hat tatsächlich die Trump-Seite auch im Trump-kritischen England die Diskussion anscheinend gewonnen.
Jetzt bist du ja im Land der Führungskrise. Also Keir Starmer steht massiv unter Druck, wird sein Amt abgeben, und Nigel Farage steht in den Umfragen bärenstark da. Was spürt man so von der britischen politischen Debatte auf der Konferenz?
Ja, Konstantin Kissen hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, die UK ist wie die Titanic, die immer wieder den Kapitän auswechselt, anstatt den Kurs zu ändern. Es ist ungefähr so, als wenn man seine Hose beschmutzt hat und deshalb sein Hemd wechselt, sagte er. Also es war sehr, sehr witzig. Aber wir haben beide Oppositionsführer da gehabt, die Cammy Badenoch von den Konservativen, die offizielle Führerin der Opposition seiner Majestät ist, weil sie die größte Oppositionsfraktion im House of Commons anführt. Und Nigel Farage, der in den Umfragen weit, weit vor den Konservativen und vor Labour liegt. Und beide haben eine sehr gute Figur gemacht. Cammy Badenoch ist ja eine Schwarze aus afrikanischer Abstammung und konnte sagen, also ich bin gegen Migration, obwohl ich ein Vorzeigebeispiel für gelungene Migration bin, müssen wir das Ruder grundsätzlich herumreißen, weil sie sagt auch ganz eindeutig, dass diese Migration ein Grund für die unglaublichen Immobilienpreise in England sind. Also man muss sich vorstellen, hier in London werden die Preise nicht monatlich, die Mieten ausgeschrieben, sondern wöchentlich, weil die Summen einfach so hoch sind. Das sind Tausende in der Woche, die man hier für eine Wohnung zahlen muss. Und das kann sich im Prinzip kein Mensch leisten. Nigel Farage hat dasselbe gesagt. Er kann sich ja im Prinzip auf seinen Umfragen ausruhen, aber er wurde immer wieder kritisiert, weil er so wenig zuerst gegen Masseneinwanderung und auch gegen den Islam gesagt hat. Das hat er heute geändert. Er hat ganz klar thematisiert, dass der radikale Islam ein Problem ist, nach dieser schrecklichen Szene, die wir in Belfast gesehen haben, als der Mensch fast geköpft wurde, und auch den Vorfall mit Henry Novak, wo das Rassismustraining bei den Polizisten so viel wichtiger ist anscheinend, als einen Mörder aufzuhalten, wo der Mörder durch diesen Rassismusvorwurf im Prinzip von der Polizei geschützt wurde.
Nigel Farage könnte also dann tatsächlich Premierminister werden, aber bis dahin ist es ja noch eine ganze Weile. Also Labour kann noch weitermachen, voraussichtlich bis in den Sommer 2029. Also die EU hat schon den digitalen Euro, dann kann Nigel Farage vielleicht auch Premierminister werden. Aber abschließend noch eine Frage zu Jordan Peterson, also den Gründervater. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass seine Gesundheit gelitten haben soll. Was kannst du darüber sagen?
Ja, Nigel, Jordan Petersons Frau Tammy Peterson war da, das war sehr bewegend. Er konnte nicht teilnehmen und sie hat berichtet, wirklich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also er leidet anscheinend stark an Depression und hat die Medikamente genommen, die Wiederaufnahmehämmer, die SSRIs. die anscheinend auch in einer Überdosis erwischt. Und er hat also nicht nur eine Depression, sondern auch eine Medikamentenabhängigkeit, die ihm das Leben wirklich anscheinend zur Hölle machen. Seine Frau sagt, sie wohnt gar nicht mehr bei ihm, weil in der Früh ist er unausstehlich zum Beispiel. Sie geht immer erst um 1 Uhr nachmittags hin, bleibt dann bis 10 Uhr abends und dann verlässt sie das Haus wieder. Peterson kann nicht lesen, kann nicht schreiben. Er hat seit einem Jahr kein Buch mehr gelesen, was bei so einem Mensch fast unvorstellbar ist. Sie sagt, sie muss auch gar nicht das alles hören, was er von sich lässt, wenn er schlecht drauf ist, wenn er seine Morgendepression hat. Es ist wirklich ein dramatischer Trauerfall. Man merkt hier, dass er wirklich auch fehlt in dieser Szene. Genauso wie Charlie Kirk, die wirklich so Vorzeigefiguren für die konservative Bewegung waren.
Heftig. Colin McMahon, live aus London von der ARC-Konferenz. Herzlichen Dank.
Danke, Benny.
Und wir machen weiter in einer anderen europäischen Hauptstadt. Oben auf der Bühne sitzt Star-Moderator, Moderator Jörg Pilawa. Und unten im Plenum führt eine Weinkönigin durch die Sitzung. Ja, es ist ein Hauch von Glamour, der da heute durch den Deutschen Bundestag geweht ist. Das Parlament ist in den letzten Wochen vor der Sommerpause, aber die deutsche Politik hat jetzt doch nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Der CDU wird Faschismus vorgeworfen und die Rentenkommission erhitzt die Gemüter im ganzen Land. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich heute einer Regierungsbefragung gestellt und Frank Wahrlich war für uns dabei. Guten Abend, Frank.
Guten Abend, Benjamin. Guten Abend.
Also, bei der Rentenreform kommen ja gleich mehrere strittige Punkte zusammen. Abschaffung von Minijobs, Einbeziehung von Selbstständigen, Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Wie kam das heute zur Sprache bei der Regierungsbefragung?
Naja, bei einer Regierungsbefragung, da fragen ja auch die Leute aus der Regierung, von den Regierungsfraktionen, den Kanzler. Und da war das für den eigentlich eine gemähte Wiese, würde man in Bayern sagen. Der konnte dann sagen, Merz konnte sagen, großartig, diese Kommission, die hat eine super Arbeit gemacht, das setzen wir 1:1 um. Und ein CDU-Abgeordneter sagte, also ich möchte auch nochmal der Kommission danken und dem Kanzler danken, dass er sagte, dass wir das 1:1 umsetzen. Und wie ist denn der Zeitplan? Dann kam Merz wieder dran und sagte, also die Sommerpause, gucken wir mal, dass wir die Eckpunkte formulieren. Und dann nach der Sommerpause verabschieden wir die Eckpunkte im Kabinett, vielleicht nicht alle, aber doch manche. Und dann im Herbst können wir, wenn ein Gesetzentwurf vorliegt, vielleicht mal im Parlament drüber diskutieren, dann geht's in die Ausschüsse, dann wieder ins Parlament. Und wenn alles gut geht und wenn Sie mitarbeiten, konstruktive Mitarbeit, sagte Merz, dann kriegen wir das vielleicht bis zum Jahresende hin, vielleicht aber auch erst im nächsten Jahr. Also es ist viel zu diskutieren und Kritik wird eben solidarisch genommen, dass die Kommissionsvorschläge umgesetzt waren und der Kanzler sagt, dass die Kommissionsvorschläge großartig sind und die Kommission hat die Arbeit der Politik gemacht. Und immerhin, diese Regierung ist ja roundabout 1,5 Jahre im Amt und hat zumindest die Vorschläge einer Kommission zu ihren eigenen gemacht, vorerst mal.
Das ist gut, dass du es nochmal so erklärst, denn wenn man noch nie eine Plenardebatte gesehen hat, dann glaubt man gar nicht, dass es wirklich so ist. Also ja, die CDUler werden zu Merz gesagt haben, wie gut ist ihre Arbeit wirklich, und der Kanzler hat gesagt, sehr, und die Parlamentarier haben gesagt, danke. So in der Art passiert es ja tatsächlich. Aber du hast ja noch was Spannendes gesagt. Ja? Also die Kommission wurde jetzt gegründet von SPD und Union und hat jetzt diesen Bericht vorgelegt und dann sagt Merz, der Bericht muss jetzt letzten Endes 1:1 so umgesetzt werden. Das ist nämlich ein Konzept, das gehört zusammen und die Parlamentarier begrüßen das dann. Das bedeutet aber auch, dass die Gesetze dann nicht mehr da gemacht werden, wo sie eigentlich gemacht werden sollen, nämlich bei der Legislative, bei dem Parlament, sondern von einer nicht gewählten Kommission. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so im Prinzip ist das richtig. Die Regierung fasst es dann noch in Gesetzestext und die konstruktiv mitarbeitenden Parlamentarier winken das dann ab. Aber es gab ja auch noch tatsächlich ein paar Fragen der Opposition, also von der AfD. Da wurde gesagt, sagen Sie mal, Herr Bundeskanzler, 1,5 Jahre an der Regierung, nichts wirklich hingekriegt und jetzt diesen Kommissionsbericht. Sagen Sie mal, wann ist denn diese Geisterfahrt, dieses Trauerspiel zu Ende? Und Merz sagte dann ganz fröhlich, Sie haben doch die letzten Tage gesehen, wie großartig wir gearbeitet haben. Da meinte er, Wir haben einen Kommissionsbericht entgegengenommen und Bärbel Baas, die SPD-Arbeitsministerin, hat nicht Bullshit dazu gesagt und ich habe gesagt, das ist eine prima Arbeit. Das ist die gute Arbeit der Regierung. Darauf legt Friedrich Merz großen, großen Wert. Und das kam bei dieser Regierungsbefragung ein paar Mal so vor. Also das waren im Grunde Bälle, die ihm auf den Elfmeterpunkt gelegt wurden. Aber man merkte auch, wie viel dabei eigentlich so Inszenierung war. Und diese Regierungsbefragungen sind natürlich auch abgesprochen, zumindest was es die Regierungsfraktion betrifft. Da kam keine Kritik, noch nicht mal Anregung. Aber das wird noch kommen im Lauf der Sommerpause. Das ist nämlich die Krux von dem Ganzen, dass das ganz, ganz lange dauert. Und die Kritik wird noch kommen.
Sie kam ja auch schon, also beispielsweise vom Juso-Vorsitzenden Thürmer, der hat bei Markus Lanz die Rente mit 63 verteidigt und auch Manuela Schwesig, die sich ja gerade im Wahlkampf befindet in Mecklenburg-Vorpommern, hat ja auch schon gesagt, dass gerade die Rente mit 63 ja ein SPD-Anliegen ist und je länger man das diskutiert und je länger das alles dauert, desto größer ist die Gefahr, dass es doch wieder zerredet wird.
Es wird nicht ganz zerredet werden, aber Teile davon werden sicherlich nicht umgesetzt werden, weil Wahlkämpfe sind, weil Manuela Schwesig ja die Heldin für alle hart arbeitenden Menschen und speziell für alle Dachdecker versucht darzustellen. Und der kleine Türmer von den Jusos, der muss natürlich sein sozialistisches Ich hervorkehren und für den ist ja alles, was irgendwie eine Einschränkung bedeutet, ist natürlich ungerecht, aber bei 83 Millionen Menschen, das muss man auch der Regierung zugute halten, kann nicht alles so gerecht sein, wie es die Sozialdemokraten denn gerne hätten.
Ja, aber wir wollen das jetzt natürlich nicht im Detail diskutieren. Beispielsweise die Abschaffung der Minijobs. Da sagen Gastronomen, da sagen Arbeitgeber, das bringt Herausforderungen, das bringt auch Mehrkosten für uns. Und im schlimmsten Fall verlieren Minijobber einfach ihren Job, weil sie nicht raufgestuft werden zu Midijobbern. Und dann sind auch die Arbeitnehmer in der Klemme. Also da kann schon noch einiges kommen. Aber lass uns noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Denn heute gab es ja auch noch eine aktuelle Stunde mit dem Thema Bundesparteitag der Linkspartei. Bei diesem Parteitag ging es ja am Wochenende hoch her und wir haben ein paar Eindrücke gesammelt.
Dass die Faschisten nicht an die Macht kommen, dass es überhaupt erst keine so eine Mehrheit gibt. Und letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder die Faschisten selbst.
Wir werden weiter Nazis im Hinterland blockieren. Auf zum
Besten. Wir werden uns den Reichtum, den sie uns gestohlen haben, zurückholen.
Geht noch weiter. Das also ein interessanter Einblick vom Parteitag der Linken. Wir hörten unter anderem Luigi Pantisano, der jetzt Vorsitzender der Bundespartei ist. Und der hat die Union in die Nähe der AfD und vor allem auch in die Nähe des Faschismus gerückt. Und das wollte die Union nicht auf sich sitzen lassen.
Ja, da hat Generalsekretär Linnemann ging ans Mikrofon und hat im Grunde wie ein Schullehrer erklärt den Linken, wir sind doch keine Faschisten. Wir hatten doch auch unter dem Faschismus zu leiden. Das war so eine Art nachdenkliche Nachhilfestunde. Und man hat ja auch gemerkt, auch von SPD-Seite und von grüner Seite kamen so Ratschläge an die Linke, die dann hieß, ihr könnt doch die CDU nicht hier als Faschisten bezeichnen. Das verdirbt ja den ganzen Konsens der demokratischen Parteien. Und ihr gehört doch eigentlich dazu, auch wenn ihr so ein paar Dummbeutel dabei habt. Letztendlich war aber das über diesen Luigi Pantisano, über die Gleichsetzung Faschismus, CDU diskutiert wurde, war im Grunde eine Verlängerung des linken Parteitages und hat eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen. Man hat gemerkt, was für radikale Dummbeutel in dieser Partei zum größten Teil dabei sind. Das merkte man auch bei dieser aktuellen Stunde. Da hat nämlich die Co-Vorsitzende von Luigi Pantisano, Iris Schwendner, die ging weder auf eine Entschuldigung ein, noch auf die Dummbeuteleien ihres Co-Vorsitzenden, sondern die sagte, eine Partei, die über sich nicht für die kleinen Paschas entschuldigt hat, da braucht man sich auch nicht zu entschuldigen. Eine Partei, die solche Maskengeschäfte gemacht hat, da braucht man sich nicht zu entschuldigen. Die hat es umgedreht und zwar in einer aggressiven Art und Weise, dass ich auf der Journalistentribüne dachte, viel Spaß bei irgendeiner offiziellen Zusammenarbeit mit dieser Person und mit dieser Partei. Und interessant war ja auch, dass Luigi Pantisano, der saß in der dritten Reihe, umgeben von anderen Parteimitgliedern, der beömmelte sich, der lachte dann immer und rutschte auf dem Sitz hin und her. Die Aktuelle Stunde ging um ihn, er hat dazu nichts gesagt und Heidi Reicheneck tatschelte dann seinen Arm und streichelte ihn. Also das war eine betreute Aktuelle Stunde und am Schluss dieser Aktuellen Stunde haben die Parteivorsitzenden den Pantisano noch in Arm genommen und sind aus dem Plenum marschiert. Das war eine bizarre Vorstellung, die der Linkspartei nicht gut getan hat.
Also der mit 52% gerade mal so gewählte Pantisano kann auf einmal vor Stärke gar nicht mehr laufen. Ist ja auch eine interessante Beobachtung des heutigen Tages. Aber wie kommt, jetzt mal ein bisschen tiefenpsychologisch, versteht die Union eigentlich, was da auch passiert? Also, dass sie auch einer der Hauptfeinde der Linken ist und nicht nur der linken Partei, sondern auch der Linken in ganz Deutschland und nicht nur die AfD der Hauptfeind ist, sondern eben auch die CDU. Anders gefragt, reißt die Linke durch so ein Verhalten die Brandmauer der CDU zur AfD ein? Weil die CDU versteht, Moment, mit denen können wir nicht, wir müssen mit den anderen.
Ja, aber die CDU will nicht mit den anderen. Mit den anderen, da meinst du die AfD, die ja wirklich ganz interessante und gute, nachdenkliche Reden gehalten hat. Nein, ich glaube, die Union bleibt in diesem Dilemma. Die merkt, dass sie mit diesen Leuten irgendwie zusammenarbeiten muss, vor allem nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, um die Stimmen der Linken zu bekommen. Und deshalb versucht man ja, den Linken pädagogisch beizukommen und zu sagen, ja kommt, ihr müsst das so machen und so machen und ihr gehört ja zur demokratischen Mitte. Ich glaube, auch wenn viele Menschen diese Aktuelle Stunde sich ansehen, die überlegen sich dreimal, wen sie in Mecklenburg-Vorpommern, das sind auch Wahlen, oder in Sachsen-Anhalt wählen. Und live Erik Holm, der ist Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, der hat es nochmal deutlich gesagt, so wie die CDU sich verhält, es müsste für jeden Wähler klar sein, wer die CDU wählt, der hat die Linken mit im Regierungsrucksack. Es war eine turbulente Stunde und zwischendurch hat die CDU oder Unionsfraktion, als die von den Linken buchstäblich beschimpft wurde, das kann die sich erlauben, hat die CDU-Fraktion zwar gemurrt und zwischengerufen, aber den Ordnungsruf, der ging an die AfD, die sich das, so mein Eindruck, einfach ruhig angehört hat, wie diese Parteien unserer Demokratie sich in einem enormen Dilemma befinden. Und ein besseres Schaufenster dafür gab es nicht als diese Aktuelle Stunde heute.
Herzlichen Dank an Frank Wahrlich, unseren Mann in der deutschen Hauptstadt.
Gerne, Benny, gerne. Thank you.
Hier ist Kontrafunk 1820 und wir gehen jetzt gemeinsam nach Oberösterreich in die Landeshauptstadt Linz. Derzeit gibt es Neuigkeiten, die auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend sind. Mehrere Internetportale melden, dass die Polizei künftig mit mehr Streifen unterwegs sein wird und das soll die Sicherheitslage verbessern. Zugleich erfahren wir aber, dass Personalmangel herrscht und Polizeiinspektionen nachts geschlossen werden. Wie passt das zusammen und was bedeutet das in einer Stadt, die in den vergangenen Monaten immer wieder durch schwere Straftaten Schlagzeilen gemacht hat? Wir schalten nach Oberösterreich zu unserem Kontrafunk-Kollegen Florian Machel, der in Linz lebt und arbeitet. Florian, guten Abend.
Servus, Benjamin.
Zunächst mal zur allgemeinen Sicherheitslage. In den vergangenen Monaten gab es ja doch einige negative Meldungen. Wie beurteilst du die innere Sicherheit?
Die Sicherheit wird natürlich nicht besser, so wie das Stadtbild hier nicht besser wird. Also wer vor 30 Jahren in Linz auf der Straße war, der erkennt die Stadt nicht wieder. Es ist sehr bunt geworden, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und wir haben auch regelmäßig schwerste Straftaten bis hin zum Mord. Es gibt immer wieder Vorfälle mit Messern. Es gibt auch zahlreiche Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie das heutzutage heißt. Also es wird immer wieder vergewaltigt. Es gibt auch tatsächlich sehr viele Straftaten, die gar nicht berichtet werden im obdachlosen Milieu, wo ich vor kurzem recherchiert habe. Also hier sind sogar Vergewaltigungen fast an der Tagesordnung. Die normalen Bürger in Linz, die fühlen sich tatsächlich nicht mehr sicher auf öffentlichen Plätzen, in der Gegend vom Bahnhof, von Parks, wenn sie nach Hause gehen zu später Stunde. Also hier wäre wirklich sehr, sehr viel Aufholbedarf.
Gibt es aus deiner Sicht richtige No-Go-Areas?
Es gibt einige Gebiete in Linz, wo man nicht hingeht. Das war früher traditionell eher zu den Abendstunden die nördliche Altstadt, das hat sich etwas verbessert, muss ich sagen. Die meisten Gewalttaten sind jetzt dort nicht mehr. Da hat man baulich viel verändert, hat man mehr Licht installiert. Auch in manchen Unterführungen, die sehr bekannt waren für Straftaten, interessanterweise war eine direkt vor dem Rathaus in Linz, hat man solche bauliche Maßnahmen gesetzt. Je weiter man in den Linzer Süden kommt, desto schlechter, glaube ich, wird dort auch die Wohnstruktur. Die Menschen, die dort wohnen, sind eher arm, sage ich jetzt mal, und dort entwickelt sich viel an Problemen. Einige dieser Probleme sollen auch auf der Drogenszene basieren. Da wurde vor kurzem jetzt auch eine riesengroße Polizeiaktion bekannt und eine Massenverhaftung, kann man sagen. Diese Bereiche sind natürlich fest in der Hand von ausländischen Verbrechern.
Das hast du jetzt schon zweimal angedeutet, Stadtbild und ausländische Verbrecher. Was ist denn über die Tätergruppen bekannt und wie steht's um die Aufklärungsquote?
Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Frage, weil das würden wir auch gerne wissen. Nur für Linz geben Sie diese Statistiken nicht heraus. Wir haben eine Statistik für das gesamte Bundesland. Man muss wissen, Linz ist eine Stadt mit 215.000 Einwohnern, die drittgrößte Stadt in Österreich, eingebettet in Oberösterreich. Hier haben wir im Jahr 2025 insgesamt 66.700 Straftaten registriert mit einer, ja, bescheidenen Aufklärungsquote, würde ich sagen, 60,7%. Und der Anteil ausländischer Tatverdächtiger wäre jetzt bei 42,9%. Ganz egal, mit wem man spricht, alle sagen natürlich, Ballungsraumstadt ist immer gefährlicher, immer problematischer. Dort sammelt sich die Drogenszene, die Gewaltszene. Es gibt auch sehr, sehr viele Verbrechen gegen Eigentum hier. Dazu habe ich eine Statistik gefunden für Linz und zwar 53,5 Delikte gegen fremdes Vermögen pro 1000 Einwohner. Das ist schon relativ viel, da sind wir im Bereich, dass 5% der Linzer offensichtlich schon mal bestohlen oder ausgeraubt wurden.
Die Polizei kündigt nun an, vermehrt auf Streife gehen zu wollen. Auf der anderen Seite gibt es auch Personalnot. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist ganz interessant. Also solange ich denken kann, ist es so, dass Linz mehr Personal fordert, mehr Polizei fordert. Und wie kann das sein, dass jetzt die Stadt mehr Polizei fordert? Sie könnte sie ja einfach einstellen, könnte man denken. Ist aber nicht so. Statutarstädte in Österreich haben nicht die Kontrolle über die eigene Polizei. Das ist in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs so organisiert worden, dass eben nicht einzelne Städte zu stark werden können mit eigenen Polizeikörpern oder Militärkörpern oder was auch immer. Das heißt, es wird von außen vorgegeben. Und so kommt es, dass die Stadt Linz, wie viele andere Städte, immer nach mehr Polizeidienststellen rufen, das aber von der Bundespolitik im Grunde genommen nicht erfüllt wird. Das zweite Problem, das wir jetzt momentan haben, sind Kürzungen der Bundesregierung. Diese Kürzungen treffen offensichtlich auch die Polizei sehr hart. Man kann also sagen, wir haben ohnehin schon nicht genug Polizisten, die wissen auch gar nicht, wie sie ihren Dienst ausüben sollen bei einer Gewalt, die ständig ansteigend ist. Also ich müsste ja parallel zur Gewalt auch mehr Polizeistellen schaffen. Das wird aber nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, statt mehr Polizisten in die Stadt zu bringen, wird noch mehr Verbrechen in die Stadt gebracht durch die Vorgänge seit 2015, die uns allen sehr gut bekannt sind.
Du hast in dieser Angelegenheit auch die Stadt selbst kontaktiert, in Person von Sicherheitsstadtrat Michael Rammel, FPÖ. Und der hat dir eine Antwort gegeben, wo er die Probleme sieht und woher das kommt.
Natürlich ist einmal zunächst jede zusätzliche Streife auf der Straße grundsätzlich zu begrüßen. Wir müssen uns aber auch darüber Gedanken machen, was die Hintergründe für diese Entscheidung sind. Denn eigentlich bräuchten wir Beamte auf der Straße, wir bräuchten aber auch genügend Kräfte, die dann Anzeigen auch in Ruhe schreiben können und abarbeiten können. Denn wir wissen aus der Praxis, dass auch der Polizeialltag leider immer bürokratischer geworden ist. Und genau für diese Bürokratie wird eben oft die Nacht von den fleißigen Polizistinnen und Polizisten herangezogen. Grundsätzlich zeigt diese Entscheidung einfach, unter welchem Druck die Polizei mittlerweile steht. Wenn Polizeiinspektionen ihre Nachtöffnungszeiten einschränken müssen, um ausreichend Beamte für den Außendienst bereitstellen zu können, dann offenbart das den bestehenden Personalmangel. Und für diesen Mangel ist niemand anderer verantwortlich als der ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner.
Da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Also wir haben hier den Sicherheitsstadtrat, da denkt man ja, der ist für Sicherheit zuständig, aber der zeigt jetzt auf den Innenminister mit dem Finger, der von der ÖVP ist und nicht von der FPÖ.
Ganz genau, weil er eben selbst im Grunde genommen handlungsunfähig ist. Er kann beobachten, er kann Forderungen stellen, er kann Lösungskonzepte entwickeln, ist aber im Grunde genommen abhängig davon, dass die Bundesregierung, in dem Fall die ÖVP mit dem Innenminister Kahner, hier auch Mittel freigibt, hier auch Planstellen errichtet. Und das passiert so gut wie nie.
Jetzt gehen die Polizisten also nachts mehr raus und sind weniger auf der Wache. Die Wachen werden deswegen geschlossen. Und das soll ja eigentlich eine Optimierung sein. Wie siehst du das, dass man halt nachts weniger offene Wachen hat, an die man sich zur Not wenden kann?
Ja, ich halte das für eine Geschichte, für eine Ausrede natürlich. So verkauft man der Bevölkerung diese Reduktion der Polizeikräfte oder dieser verfügbaren Polizeikräfte, weil im Grunde genommen sind ja für so eine riesengroße Stadt 10 Polizeidienststellen schon relativ wenig. Ich glaube mich zu erinnern, dass in den vergangenen Jahren hier auch schon einiges zusammengelegt wurde. Jetzt reduziert man quasi die Dienstleistung nochmals, weil Polizei ist ja eine Dienstleistung, für die die Bürger auch sehr, sehr viel bezahlen müssen. Und letztendlich kann ich jetzt also in meinem Stadtteil, wenn ich verfolgt werde, in der Nacht nicht zur Polizei laufen, dort läuten und hoffen, dass mir jemand hilft, weil dort einfach niemand mehr ist. Die Beamten sind angeblich auf Streife. Man muss aber auch dazu sagen, das kann der Bürger ja überhaupt nicht prüfen. Ich kann dem ja alles erzählen. Es kann sein, dass es diese Polizisten gar nicht gibt, dass die auf Urlaub sind. Und das nächste ist, Polizei besteht ja nicht nur aus kampfbereiten Einheiten, die wirklich eingreifen können, wenn etwas vor Ort passiert, sondern da gibt es natürlich genug Menschen im Innendienst, die ja auch in der Lage wären, eine Polizeidienststelle zu besetzen. Es kann ja sein, aufgrund des Alters oder der körperlichen Beschaffenheit, dass ein Polizist nur Innendienst machen kann. Das ist ja auch gut so. Nur wo sind denn die dann in den Nachtstunden? Die sind ja auch nicht da. Also ich glaube diese Geschichte überhaupt nicht. Ich denke, uns fehlen wirklich viele Polizisten hier in Linz. Und da habe ich noch eine Statistik dazu gefunden. Wir haben 347 Einwohner pro Planstelle hier offensichtlich. Und es gibt andere große Städte in Oberösterreich, wie beispielsweise Steyr, die haben 286 Einwohner pro Polizeiplanstelle. Also hier ist das Verhältnis deutlich anders. Da müsste man der Fairheit halber natürlich auch eine Gleichheit schaffen zwischen den Städten.
Also ab September soll gelten, in der Stadt mit 215.000 Einwohnern gibt es nur noch 2 Polizeiinspektionen, die rund um die Uhr geöffnet sind und die am Hauptbahnhof ist bis 2 Uhr nachts geöffnet. Was ist denn jetzt die Lehre aus der ganzen Geschichte? Was mich so ein bisschen verwundert ist, wir haben ja einen FPÖ-Sicherheitsstadtrat, der sagt, die ÖVP ist schuld. Aber auf Landesebene in Oberösterreich regiert die ÖVP mit der FPÖ zusammen. Also wie weit kann man mit dem Finger auf andere zeigen, wenn man selber in gewisser Verantwortung ist und auch noch auf Landesebene koaliert?
Das ist eine faszinierende Situation in Oberösterreich und da wünschen sich wirklich viele Menschen eine viel lautere freiheitliche Partei. Das muss ganz klar gesagt werden und damit mache ich mir jetzt sicher nicht nur Freunde. Aber auf Landesebene ist es so, dass wir die Koalition haben zwischen ÖVP und FPÖ. Wir haben übrigens bei der nächsten Wahl tatsächlich die Möglichkeit, dass die Freiheitlichen den Landeshauptmann auch stellen könnten. Umfragen sprechen dafür. Aber momentan ist die Freiheitliche Partei sehr brav, sehr angepasst, sehr leise und scheint sich nicht wirklich gerne gegen die ÖVP durchzusetzen. Man hat einfach den Eindruck, man ist froh, dass man da mitschwimmen kann, aber man setzt selbst kaum Akzente. Dann gehen wir zur Stadt Linz, die ist sozialistisch dominiert. Die SPÖ stellt den Bürgermeister, der wird zwar jedes Jahr ausgetauscht, weil es wieder mal einen neuen Korruptionsfall gibt. Das ist auch in den letzten Jahren sehr interessant gewesen. Wir haben ein Proporzsystem in Linz, das bedeutet, jede Partei hat gemessen an ihren Stimmen dann auch Funktionen zu besetzen, Stadträte zu besetzen. In diesem Fall die Freiheitlichen, den Sicherheitsstadtrat. Die FPÖ ist aber in der Stadt Linz absolut nicht in der Lage, irgendetwas zu bestimmen von den Mehrheitsverhältnissen her. Und hier bleibt wirklich dann nur auf Stadtebene der hilflose Ruf nach oben, helft uns, wir bräuchten mehr Polizisten. Auf Landesebene muss man aber wirklich der Politik einmal die Rute ins Fenster setzen und sagen, Freunde, wir haben hier eine starke freiheitliche Partei und wir würden viel mehr freiheitliche Handschrift uns auch wünschen, wenn Not am Manne ist. Und wir kennen alle das Stadtbild, wir können da nicht ewig zusehen.
Mehr Österreich gibt es übrigens heute im Österreich-Magazin. Gastgeber Bernhard Heinzelmeier begrüßt die Polizistin Irene Eisenhut. Und da werden wir das Thema innere Sicherheit in Österreich nochmal unter unterschiedlichen Blickwinkeln vertiefen. Das Österreich-Magazin hören Sie heute um 22 Uhr im Kontrafunk. Und wir bedanken uns bei Florian Machel.
Ich danke dir, Benjamin.
Der 19. September 2020 gehört zu den dunkelsten Tagen der jüngeren Hamburger Kriminalgeschichte. Im Stadtpark der Hansestadt wird eine 15-Jährige über Stunden hinweg Opfer schwerster sexueller Gewalt. Die Tat geht dann später als Stadtparkverfahren in die deutsche Justizgeschichte ein. 9 Männer werden wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt, doch nur einer muss seine Strafe unmittelbar antreten. Die Urteile gegen die Täter mit Hintergrund aus Polen, Ägypten, Libyen, Kuwait, dem Iran, Armenien, Afghanistan und Deutschland lösen eine Debatte über Jugendstrafrecht und Integration aus. Diese Tat und das anschließende Gerichtsverfahren inspirierten einen deutschen Filmemacher zu einem internationalen Film. Doch ausgerechnet in Deutschland wird er nicht zu sehen sein. Mehr dazu von Markus Fahlefeld in unserem Kommentar des Tages.
Die heile Welt der Filmschaffenden bei ARD und ZDF, bei den Filmförderungen der Länder und des Bundes, sieht ja so aus, dass Migranten unter dem Rassismus der Mehrheitsgesellschaft übel leiden, dann stirbt irgendjemand im Film und am Ende ist der Mörder ein kartoffeldeutscher Unternehmer, der ein geheimes Leben als Nazi führt. Filme, die diese heile Welt aus Lüge und Selbstverachtung in Frage stellen, haben praktisch keine Chance auf Finanzierung, Förderung und Ausstrahlung. Citizen Vigilante, ins Deutsche am besten übersetzt mit der Bürgerrächer, des deutschen Filmproduzenten und Regisseurs Uwe Boll, ist ein solcher Film, der nicht ins antirassistische und demokratiefördernde Buntheitsmuster passt. Die Hauptfigur, gespielt vom US-Schauspieler Armie Hammer, ist nach einem Gewaltverbrechen an einem nahen Familienmitglied frustriert über den Mangel an Recht und Ordnung und beginnt in Selbstjustiz, die Verantwortlichen zu verfolgen und zu bestrafen. Das sind die Verbrecher selbst, die aus dem migrantischen Milieu stammen, wie auch korrupte Beamte und Richter. Ein Mann sieht Rot im Jahr 2025. In den USA ist der Film ohne Beanstandung für ein Publikum ab 16 Jahren vor wenigen Tagen in die Kinos gekommen. In Deutschland wird es nicht passieren, denn die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, hat dem Film das nur äußerst selten vergebene Unprädikat KK vergeben, was keine Kennzeichnung bedeutet. In der Regel werden Filme, die ein junges Publikum verstören könnten, mit KJ, also keine Jugendfreigabe, versehen, was dann zumindest Erwachsenen die Möglichkeit einräumt, den Film anzuschauen oder zu erwerben. Gibt die FSK keine Kennzeichnung, ist der Film zwar nicht verboten, aber er darf, überspitzt formuliert, nur in Pornokinos laufen. Kein Streamingdienst wird ihn ausstrahlen, kein DVD-Produzent ihn pressen und weder bei Saturn noch in Müllermärkten werden derartige Filme verkauft werden. Der vorgebliche Jugendschutz ist ein so hohes Gut in Deutschland, dass man lieber Transvestiten vor Kindergartenkindern einen Striptease vorführen lässt, als brutale Filme in die Hände von Erwachsenen zu legen. Ist Citizen Vigilante ein brutaler Film? Davon ist auszugehen, auch wenn bisher nur Filmschnipsel aus dem Internet bekannt sind. Aber denkt man an die Filmreihe John Wick mit Keanu Reeves, die eine FSK-Einstufung ab 18 Jahren erhielt und bei der im vierten Teil 280 Menschen getötet werden, was fast 2 Menschen pro Minute Film ausmacht, dann dürfte sich die Brutalität bei Citizen Vigilante in Grenzen halten. Das Problem ist also weniger die Brutalität als das Thema des Films. Migrantische Gewalt und eine verzweifelte Bevölkerung, die das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren hat. Und das darf im besten Deutschland aller Zeiten eben nicht filmisch thematisiert werden. Da eine Zensur, wie es im Grundgesetz heißt, nicht stattfindet und es auch höchst plump für eine sogenannte liberale Demokratie wäre, wenn der Staat zu zensieren beginne, hat man diese Aufgabe an die FSK outgesourced. Denn die FSK ist keine staatliche Einrichtung, sondern eine dieser typisch deutschen Hybrideinrichtungen, in der sich die Filmwirtschaft, die religiösen Vertreter und die staatlichen Stellen zusammenfinden und rund 250 ehrenamtliche Prüfer aus Pädagogik, Psychologie, Medienwissenschaft, Jugendhilfe, Kirche, Sozialarbeit und so weiter die Filme bewerten. Waren es in den 1950er und 1960er Jahren vor allem die Kirchen, die bei Filmzensur eine entscheidende Rolle spielten, so ist es heute die sogenannte liberale, demokratiesäkularisierte Zivilgesellschaft, zu deren Prüfstelle die FSK mutiert ist. Aber weder das Indexieren von Ein Mann sieht Rot mit Charles Bronson von 1974 noch das Monty Pythonsche Leben des Brian von 1979 haben dem Erfolg, ja dem Kultcharakter der Filme, einen Abbruch getan. Im Gegenteil, sie waren Voraussetzungen für die Berühmtheit der Filme, denn nur so wurden sie Symbole einer verknöcherten, um Ordnung und Prüderie bemühten Welt, die im Untergang begriffen war. Ähnlich dürfte es sich jetzt auch mit Citizen Vigilante verhalten. Der Film erhält von jenen das vernichtende Urteil, die sich vielleicht nicht mehr puritanisch prüde vorkommen, die sich jedoch durch eine verbiesterte Demokratieangst auszeichnen. Und jeder, der ahnt, dass auch deren Welt im Untergang begriffen ist, wird ein Interesse an Citizen Vigilante entwickeln. Und das ist auch gut so.
Das war unser Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Das war's jetzt schon fast mit Kontrafunk 1820 am heutigen Abend. Ich bin Benjamin Golme, ich darf mich von Ihnen verabschieden, aber eine letzte Geschichte habe ich noch für Sie. Am vergangenen Wochenende hat die aktuell beliebteste Partei Österreichs einen Grund zum Feiern gehabt. Die FPÖ, in Umfragen bei 36% oder sogar mehr, wurde 70 Jahre alt. Und wie feiert man sowas? Natürlich mit deutschsprachiger Musik. Die FPÖ hat also Heino gefragt, ob der Volksmusiker bei diesem Fest spielen will. Heino soll 100.000 Euro geboten bekommen haben, aber er hat abgesagt. Nicht, weil er die FPÖ nicht ausstehen kann, sondern weil er grundsätzlich keine Werbung und keine Auftritte für oder bei politischen Parteien macht. Die FPÖ hat weitergesucht und fand dann am Ende Roberto Blanco. Und er hat dann tatsächlich gesungen. Der Musiker mit den kubanischen Wurzeln singt zum 70. Geburtstag der migrationskritischen Partei FPÖ. Ein bisschen Spaß muss sein, hat sich Roberto Blanco gedacht, und alle hatten ihre Freude. Das sollen Sie auch heute Abend haben, und dafür haben Sie heute vor allem zwei Optionen. Entweder Sie schauen sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft das Spiel der Schweiz an, die trifft im Spitzenspiel in ihrer Gruppe auf Kanada. Oder Sie bleiben einfach im Kontrafunk und bei uns wird es wieder musikalisch. Die Musikstunde mit Jennifer Larry betrachtet heute Mozarts Oper Don Giovanni. Prag jubelte, Wien hat gezögert. Zwischen dem Tod des Vaters, dem Theateralltag, Geldsorgen und erheblichen Zeitdruck hat Mozart damals ein Werk geschaffen, das bis heute zwischen Komödie und Abgrund schwebt. Jennifer Larry geht der Frage nach, warum Don Giovanni in keines der gängigen Klischees über Mozart passt. Die Musikstunde heute um 21 Uhr im Kontrafunk.